Und so geht sie los, die Big Show 680 mit einer wunderbaren Dreierrunde zum Fußball. Zum einen Andreas Renner, mit dem wir später auch natürlich noch über den Football sprechen werden. Guten Morgen, lieber Andreas.
Guten Morgen.
Dann Sebastian Wessling, Funke Media Gruppe, immer dann am Start, wenn es beim BVB besonders gut läuft. Guten Morgen, lieber Sebastian.
Hör ich leichte Ironie da heraus? Guten Morgen.
Nein, überhaupt nicht. Und Kai Dittmann von Sky, ich freue mich immer ganz besonders. Servus, Kai.
Da freue ich mich auch. Guten Morgen.
Kai, wenn du jetzt ein paar Tage jünger wärst, ich möchte gar nicht von Wochen, Monaten, Jahren sprechen, aber nur wenn du ein paar Tage jünger wärst, dann wüsste Julian Nagelsmann in der aktuellen Situation doch sofort, wo er anrufen müsste. Nämlich bei dir, wenn ein deutscher Fußballnationalmann-Torwart gesucht wird, in deinen besten Zeiten, die nur ein paar Tage zurückliegen, du wärst der Nummer eins. Aber wo soll er jetzt anrufen? Wo muss er sich hinwenden?
Gute Frage. Ganz ehrlich, also wenn wir noch mehr Zeit hätten, würde ich sagen, wäre Manuel Neuer. Auf der anderen Seite, vielleicht machst du die Nummer und sagst, na gut, ich habe ja noch anderthalb Jahre, dann probiere ich tatsächlich mal so ein bisschen Zweikampf mit Alexander Nübel und vielleicht Baumann, hat gestern super gehalten. Also ja, aber nochmal, ich hätte gedacht so, machst du ein Jahr Manuel Neuer, dann weißt du, was du hast, weißt du, was du kriegst und du weißt auch, wenn Ter Stegen zurückkommt, dann geht der wahrscheinlich wieder.
Aber, Andreas, Manuel Neuer, du gibst ihm den kleinen Finger, der nimmt den ganzen Torwarthandschuh. Der geht doch nicht mehr raus aus dem Tor ein Jahr vor der Fußballweltmeisterschaft.
Ja, also das wäre ja das Problem bei der ganzen Geschichte. Man müsste ihm ja dann sagen, hey, wir brauchen dich, aber nur bis der andere wieder fit ist. Und da bin ich mir nicht sicher, ob sich das mit dem Selbstverständnis von Manuel Neuer verträgt. Aber also ich denke, das wäre ja jetzt dann schon mal eine Situation, wo man zumindest mal den Anruf machen kann. Da kann man ja trotzdem skeptisch sein, ob es klappt, aber probieren kann man es. Auf der anderen Seite reden wir natürlich jetzt auch davon, dass Manuel Neuer schon etwas älter geworden ist und Ter Stegen ist ja auch, ich glaube, 32 derzeit. Also der wird auch nicht mehr ewig spielen. Insofern der Blick in die Zukunft, wo ich dann auch Oliver Baumann eher undeutlich sehe, der ist dann vielleicht schon nötig. Und dann müssen wir uns auch mal ehrlicherweise fragen, wo sind denn eigentlich die guten jungen Nachwuchstorhüter in Deutschland? Oder sind wir, glaube ich, nicht so gut besetzt, wie das in der Vergangenheit mal der Fall war?
Da fragen wir doch Sebastian Wessling. Wo sind die guten deutschen Nachwuchstorhüter?
Ja, sehr schön, dass ich jetzt die einfache Frage bekomme.
Ja, natürlich.
Die sind in der Tat rar gesehen, da würde ich mich komplett anschließen. Also das sieht man jetzt. Jetzt reden wir über Alexander Nübel und Oliver Baumann. Und bei Nübel erschrickt man ja manchmal, wenn man dann feststellt, oh, der ist auch schon, geht auch schon auf die 30 fast zu. Und steht irgendwie gefühlt ja immer noch so in der Anfangsphase seiner Karriere, zumindest noch gar nicht so wahnsinnig lang, dass er Nummer 1 in der Bundesliga jetzt ist. Und dahinter kommt tatsächlich nicht viel. Also ich meine, wenn ich jetzt Namen nennen soll, dann kann man natürlich in die U21 gucken. Jonas Urbich vom 1. FC Köln, 21 Jahre jung noch, der ein durchaus spannender Torhüter ist. Es gibt Jörg Ernst von Hertha BSC. Es gibt natürlich Noah Atubolo Freiburg, aber es ist jetzt keiner dabei, wo ich jetzt sofort sagen würde, oh, da wird aber einer garantiert die nächsten Jahre im deutschen Tor prägen. Also da muss man ein bisschen warten, wie die sich entwickeln. Aber es ist tatsächlich spannend, ob da was nachkommt, wieder was nachkommt. Aber das ganz große Torhüterland scheint Deutschland aktuell nicht zu sein.
Tja, dann gehen wir eins weiter. Wir sinnieren ein kleines bisschen über diese Frage. Und was ich mich seit dem vergangenen Samstag frage, wie hat es Kai Dittmann geschafft, Kai, von diesem emotionalen Hoch herunterzukommen, das Bochum und Kiel dir da bereitet haben? Ich habe selten, ich höre dir jedes Mal sklavisch gerne zu, aber ich habe selten so viel Begeisterung herausgehört, wie bei dir, vor allen Dingen in der ersten Hälfte dieser Partie zwischen Bochum und Kiel. Ist das einfach wunderbare Bundesliga ohne Ambitionen, irgendwas zu gewinnen, sondern nur in der Klasse zu bleiben, kann trotzdem Spaß machen, Kai?
Ja, also es kommt entschuldigend für mich mit dazu, so ehrlich muss ich sein, dass ich gedacht habe, boah, die haben null Punkte, ja, die einen schießen noch nicht mal Tore, jedenfalls nicht mehr als eins, was soll denn dabei rauskommen? Ja, das ist total verlieren, verboten, keiner will da irgendwas riskieren. Ich habe da eher mit so 11 gegen 11 im eigenen 16-Meter-Raum gerechnet und der Ball liegt unberührt am Mittelpunkt 90 Minuten. Ja, dann kriegst du natürlich schon mal so ein bisschen Endorphin, wenn die plötzlich anfangen Fußball zu spielen und sagen, ja komm, Defensive interessiert mich nicht, ich spiele nach vorne. Das fand ich schon mal ganz cool. Und dann macht so ein Ding auch echt Spaß, ja. Wenn die alle Mut haben, ich hätte jetzt auch sagen können, ja, da fehlt natürlich noch eine ganze Menge, nur das wussten zumindest die Kieler vorher. Und Bochum als Relegationsgewinner hätte das auch wissen können. Von daher war da schon echt deutlich mehr drin, als du ganz ehrlich erwarten durftest. Und ich glaube, sie haben tatsächlich auch überperformt, so bitter das auch ist, wenn du dir die Tabelle anguckst bei der ganzen Geschichte. Nur nochmal, mir macht es einfach Freude, wenn die Herangehensweise von Mannschaften, die einzig und allein um den Klassenerhalt spielen, vielleicht sogar die Relegation als maximales Ziel, wenn die sagen, ja, aber jetzt nur mit Bälle rausbolzen und so, das bringt mich jetzt auch nicht weiter, sondern ich versuch's einfach. Das macht mir Spaß. Auf der anderen Seite weiß ich zumindest von den Kielern, dass sie so dermaßen realistisch sind, dass sie sagen, im Grunde genommen, wenn wir einen hinter uns lassen, sind wir schon echt weit gekommen in dieser Saison, weil die natürlich um ihren Kader, finanzielle Geschichte, Historie, alles wissen.
Sebastian,
entschuldigt das meine Euphorie so ein bisschen oder muss ich noch weiter ausholen?
Sie begründet deine Euphorie und das finde ich ja schön. Also es muss ja nicht immer Bayern gegen Leverkusen sein wie an diesem Wochenende. Aber Sebastian, wir haben letzte Woche hier auch ein bisschen über Düsseldorf gesprochen und dass es schon erstaunlich ist, wie die mit dieser Enttäuschung in der Relegation umgegangen sind. Ist es nicht auf der anderen Seite, und das betrifft ja auch dein Einzugsgebiet, auf der anderen Seite ein kleines bisschen überraschend, schrägstrich sogar vielleicht enttäuschend, dass bei Bochum jetzt eben nicht so irgendwas wie Euphorie gerade noch geschafft entstanden ist?
Ja, ich weiß gar nicht. Euphorie ist schon ein bisschen da gewesen, aber sie zerschillt halt an der harten Realität. Bochum, muss man ja auch sehen, wer hat Bochum im Wesentlichen in diesem Spiel gegen Düsseldorf zum Klassenerhalt geführt? Das war Kevin Stöger. Der spielt jetzt für Borussia Mönchengladbach. Das war ein unfassbar herber Verlust, den sie da hinnehmen mussten. Also dieser Kader, da hat wichtige Spieler verloren, sind natürlich neue hinzugekommen. Das Gerüst findet sich allerdings noch. Auch ein neuer Trainer, der eine andere Sorte Fußball spielen will. Der will, dass die Mannschaft aktiver spielt, dass sie hochpresst, wilder spielt. Ist ja also so die ganzen Anleihen aus der RB-Schule. So, und das alles muss sich finden. Und dieser Kader, der ist ja auch vergangene Saison nicht wahnsinnig gut gewesen, sonst wären sie nicht in diese Relegation reingerutscht. Und der ist auch jetzt nicht wahnsinnig gut. Also es ist vollkommen klar, dass Bochum, und das war auch allen klar, dass die nur darum spielen werden, irgendwie die Klasse zu halten und mehr nicht. Ja, aber ein paar Punkte mehr hätten sie sich schon erhofft. Gerade natürlich gegen Kiel hätte man natürlich ganz gerne 3 Punkte mitgenommen, weil so ist jetzt aktuell natürlich die Lage aus Bochumer Sicht eine wenig rosige, zumal man ja auch schon im Pokal rausgeflogen ist in der ersten Runde. Also da, das hat man sich natürlich ein bisschen anders vorgestellt, wohl wissend aber, dass man natürlich eine Saison haben wird wieder, in der es einfach nur darum geht, irgendwie die Klasse zu sichern.
Ich glaube, es geht ein Stück noch weiter. Du hast halt diesen Makel und diesen Stempel nicht Bundesliga-tauglich. Ja? Und der ist bei St. Pauli und bei Kiel. Da sagen die, okay, da versuchen wir Kraft rauszuziehen. Bochum hat gedacht, die kommen da irgendwie drumherum. Aber jetzt musst du einfach mal sagen, das ist ja nicht nur die Tabelle, sondern es sind ja auch die Spiele. Ja, St. Pauli mit dem Achtungserfolg gegen Leipzig. Aber ganz ehrlich, ich habe diesen Stempel schon mal so ein bisschen in dieses Tintenpad da eingetaucht und mach den irgendwann mal auf die Tabelle drauf, weil im Moment sieht es wirklich so aus und es hilft dir echt nur Hoffenheim. Und da sagen alle, ja, mein Gott, ey, bei Hoffenheim. Aber ansonsten hängst du schon verdammt weit hinten dran. Und den Makel, ja, den kriegst du eben nicht durch ein paar Kabinenansprachen wieder raus, sondern den schleppst du, wenn es ganz doof läuft, bis zur Winterpause mit dir rum.
Aber was ist denn der Unterschied, ganz blöd gefragt, Andreas vielleicht, was ist der Unterschied zu Heidenheim, die da raufgekommen sind? Was ist der Unterschied von Pauli zu Heidenheim zum Beispiel? Ja, die Mannschaft hat sich ja auch nicht wahnsinnig verändert, da wie dort. Und bei Heidenheim hat das ausgezeichnet funktioniert. Es ist ja noch jung, die Spielzeit, aber bei St. Pauli ist der Kader so viel schlechter, als er bei Heidenheim im letzten Jahr war.
Ich glaube, das, was einen ganz großen Unterschied macht, ist, Heidenheim ist mit dem gleichen Trainer seit 1789 unterwegs. Und als die aufgestiegen sind, haben sie ihre Truppe einigermaßen zusammenhalten können. Die hatten nicht so arg viele Abgänge. Das kommt auch noch dazu. Heidenheim hat immer das Glück gehabt, dass ihre Spieler für sie sehr gut waren, aber nicht so super attraktiv für den Rest der Liga. Und sie haben den gleichen Trainer gehabt und die haben quasi Schritt für Schritt immer weiter aufgebaut auf das, was sie über Jahre hinweg entwickelt haben. Und was ist bei St. Pauli passiert? Die haben erstens Personalabgänge gehabt, die ihnen wehgetan haben, und dann haben sie den Trainer verloren. Das sind zwei wichtige Faktoren, die bei denen halt dann alles auf den Kopf stellen. Und dann muss man halt ganz klar sagen, das wirft dich immer erstmal zurück. Und ein neuer Trainer, der einen neuen Ansatz hat, wird eine Weile brauchen, das zu etablieren. Und wie gesagt, bei Heidenheim mit Frank Schmidt ist es halt, die stehen nachts um 3 auf und wissen im Schlaf, was der Trainer von ihnen will. Das kann bei St. Pauli noch nicht der Fall sein.
Es ist ja immer auch so, wenn du aufsteigst, dann willst du ja auch auf Euphorie setzen, ne? Du willst die erfolgreiche Vorsaison aus der zweiten Liga mitnehmen, willst dich davon in die Bundesliga reintragen lassen. Und diese Euphorie, die hat natürlich bei St. Pauli im Sommer erhebliche Dämpfer erlitten, dadurch, dass dann Fabian Hürzeler dann den Club verlassen hat, dass sie eben wichtige Spieler verloren haben. Da lief die Vorbereitung jetzt alles andere als glatt, auch wenn ich auf Vorbereitungen sonst nicht viel gebe. Aber das drückt natürlich alles auf Stimmung. Und dann startest du als Aufsteiger schon mit einem Nachteil rein, den du eben nicht hast, wie ihn damals beispielsweise Heidenheim hatte, wie ihn andere Mannschaften auch haben, die einfach dann nach oben getragen werden von einer Welle, die dann auch noch in so eine Bundesliga-Saison hineintragen kann. Auch das fehlt St. Pauli natürlich, auch wenn man das natürlich nicht alles ist. Also Euphorie ist nicht alles. Du brauchst natürlich auch ein bisschen fußballerische Klasse, aber es würde helfen.
Ja, und wenn ich jetzt noch eine Sache 1899 gesagt hat, dass der Trainer seitdem da ist in Heidenheim. Nein, du hast es angesprochen, aber ich finde es ganz wichtig, diese Grundordnung, die sie spielen. Ja, und das hast du in der Vorbereitung schon gesehen. Sie haben sie geändert im Vergleich zu Hürzeler. Du hast in der Vorbereitung gesehen, dass die Mannschaft damit fremdelt. Du musst dem Trainer natürlich die Chance geben zu sagen, ja, mache ich, aber jetzt komme ich um die Ecke mit ganz gefährlichem Fachwissen. Ich habe die im Pokal gesehen in Halle. Ja, und wenn du St. Pauli den Ball hinlegst, wissen sie nicht, was sie damit machen sollen. Und spätestens da hättest du als Alexander Blessin eigentlich sagen müssen, boah, ey, meine Idee ist eigentlich ganz cool, aber ich warte noch mal eine Runde, denn was wir können, das haben wir in der zweiten Liga auch gemacht, ist mit Tempo, mit Flügel, umschalten, die ganzen Geschichten. Ja, das ist das, was die können. Damit sind die erfolgreich gewesen und Halle war wirklich ein Drama. Ja, wo du gedacht hast, Mist, das ist ein Bundesliga, die können mit dem Ball so gar nichts anfangen und das dann irgendwann nochmal, das ist ein Viertligist-Pokal gewesen, ja, und dann kommen ja irgendwann so gestandene Bundesligisten um die Ecke. Ich glaube, das ist so der größte Kulturschock auf St. Pauli und mit Kulturschocks haben die echt immer lange zu tun.
Andreas, du setzt das Test an.
Die eine Sache, die ich noch ergänzen wollte, weil Kai ja vorhin darüber geredet hat, dass er sich verständlicherweise gefreut hat bei seinem Spiel da mit Bochum und Kiel, dass die das auch tatsächlich offensiv angegangen sind. Bei Heidenheim muss man halt dazu sagen, das ist schon eine Mannschaft, die ihre offensiven Qualitäten hat, aber die immer auf einem sehr starken defensiven Fundament stehen. Und ich glaube nicht, dass das bei St. Pauli in der zweiten Liga eben, beziehungsweise lass mich anders formulieren. St. Pauli ist eine Mannschaft, die schon auch auf Offensive gesetzt hat und du musst halt eben dann auch deinen Ansatz umstellen. Darüber hat Kai ja auch gerade geredet. Wenn du in der ersten Liga bist, musst du halt möglicherweise deutlich defensiver spielen, als du das in der zweiten Liga gemacht hast. Und diese Umstellung hat natürlich mit deinem grundsätzlichen Ansatz zu tun. Und für Heidenheim war diese Umstellung, defensiver spielen zu müssen, nicht so groß, wie es für die diverse andere Mannschaften war, die hochkommen. Und nicht umsonst, Mannschaften, die hinten drin stehen, versuchen erstmal Gegentore zu vermeiden. Das ist so der klassische Ansatz. Und dann, wenn der Feuerwehrmann-Trainer kommt, der sagt dann, wir müssen jetzt erstmal die Defensive stärken. Ja, und es ist ja nicht falsch, weil die offensive Qualität, die dich in der zweiten Liga getragen hat, in der ersten Liga halt wahrscheinlich nicht reicht, um drin zu bleiben. Und da war Heidenheim auch deswegen einen Schritt weiter, weil die dieses defensive Fundament hatten.
Ich sehe schon die Überschrift morgen in der Hamburger Morgenpost. Andreas Renner fordert Friedhelm Funkel für St. Pauli.
Nein.
Gut, ja. Wir haben jetzt 13,5 goldene Minuten gesprochen, ohne den BVB zu erwähnen. Dazu kommen wir gleich, aber nur vielleicht zum Abschluss dieser Runde. Sebastian, hast du die Fantasie, dass man sagt, okay, entweder Kiel oder St. Pauli, vielleicht sogar beide, können sich über den Herbst so konsolidieren, dass sie dranbleiben, um dann im Frühjahr vielleicht, ja, mit Glück, Heimweh, aber auch mit ein bisschen spielerischem Können die Klasse zu halten?
Also Fantasie habe ich ja viel. Und ich hab vor allem gelernt, im Fußball, auch wenn das jetzt eine Floskel ist, nie etwas auszuschließen. Aber also wir haben es ja schon gesagt, das sind ja nicht nur die Ergebnisse, es ist auch eben die Art und Weise des Fußballs, die mir dann echt Sorgen bereitet, wenn ich auf die beiden gucke. Also nicht, dass sie jetzt, also es wurde ja zu Recht gesagt, die Art und Weise, wie sie aufgetreten sind, war durchaus erfrischend, aber die Qualität ist halt so deutlich unter vielen anderen Mannschaften, dass ich, also wenn du mich fragst, ob es beide schaffen, dann sage ich auf gar keinen Fall. Soweit würde ich mich aus dem Fenster lehnen und ich habe auch sonst meine Zweifel. Also auch wenn man so guckt, wer da drüber steht. Es gibt jetzt nicht so viele Mannschaften, also bei Hoffenheim bin ich echt gespannt, wo die Reise hingeht mit der ganzen Unruhe drumherum. Auch Gladbach ist schon wieder erschreckend schwach unterwegs, muss man sagen. Aber alles, was sonst so darüber steht, da glaube ich, die sind so gefestigt. oder also so einigermaßen gefestigt zumindest, dass die nicht so sehr in Gefahr geraten, dass St. Pauli und Kiel sich darauf verlassen sollten, dass sie da auf jeden Fall irgendwie bis zur Winterpause dranbleiben und dann ein Wunder geschieht und sie auf einmal dann ganz anderen und tollen Fußball spielen. Also ich bin da sehr skeptisch, aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren.
Keiner ich muss dachte ich jetzt, ja, Jens, ja, als du zur Frage angesetzt hast, dass die Frage dann ist, ob Dortmund darauf hoffen muss, dass St. Pauli und Kiel noch hinter ihnen bleiben.
Ja, das ja. Ich bin ja auch selbst betroffen, aber da wollen wir jetzt nicht mit dem Aufstieg des ASK Wolfsburg in die zweite österreichische Bundesliga, mein Heimatverein, das Dorf, wo ich herkomme, die haben jetzt nach 6 Spielen einen Punkt, 0-0 auswärts. Aber Kai, für dieses Segment als Abschlussfrage an dich, weil jetzt Hoffenheim schon zweimal erwähnt wurde und weil ich gestern zufällig für 10 Minuten da reingeschaut habe. Ich habe selten eine so leblose Mannschaft gesehen. Macht es überhaupt noch Sinn, mit dem aktuellen Trainer weiterzumachen? Ist der vielleicht zu teuer? Also Hoffenheim ist mir ein ganz großes Rätsel.
Ja, das sind sie seit 1899, wenn ich ganz ehrlich bin, jedenfalls für mich. Zwischendurch hast du gedacht, so, boah, okay, das ist diese für die Konkurrenz wirklich blöde Mischung zwischen Geld und Know-how. Ja, irgendwann war es dann echt nur noch Geld, wenn ich mal ganz ehrlich bin. Und jetzt, was sie da machen, sich so von innen selbst zu zerlegen, wenn da ein Masterplan dahinter steckt, dann rufst du mich bitte in einem halben Jahr wieder an und dann werde ich mich öffentlich dafür entschuldigen, dass ich gesagt habe, im Moment weißt du da gar keiner mehr, was los ist. Die sortieren ihnen unliebsame Leute aus, stellen sich neu auf und vergessen, ja, dass das Tagesgeschäft die Fußball-Bundesliga ist. Und dann hast du natürlich eine Truppe, die irgendwann auch mal sagt, pass auf, ey, das verstehe ich alles nicht mehr, komm ich die mit klar, beschäftigt im Kopf, dann fehlen noch die letzten Körner, das ist ja nicht nur 1%, was da fehlt in Sachen Einstellung und Motivation, sondern du bist ja mittlerweile bei 49% und im nächsten Spiel ist dann schon die Hälfte, dann sind es 50. Also das finde ich völlig irre, wenn die den Belastungstest machen, wie viel Mist kann man bauen und trotzdem in den Europapokal kommen, ey, Hut ab. Aber auf der anderen Seite muss ich ganz ehrlich sagen, verstehe ich alles nicht, aber ist so ein bisschen der Klassiker, ja, das ist halt ein Verein, ja, ich nenne ihn jetzt tatsächlich mal so, der von Leuten bestimmt wird, die ein Projekt haben, aber eben nicht aus dem Fußball kommen. Und dann auf der einen Seite atmet man tatsächlich als Fan auch so ein bisschen durch und sagt, boah, okay. Ja.
Oh, jetzt haben wir Kai verloren. Lief gerade so gut. Moment.
Offensichtlich hat die Qualitätskontrolle gerade zugeschlagen.
Ja, ja, das ist leider so. Also
SAP hat den Schalter umgelegt.
Ja, das wollte ich jetzt so in dieser Deutlichkeit nicht sagen. Aber ich glaube, die Message ist angekommen, Kai. Und ich glaube, jetzt ist es an der Zeit, dass wir vielleicht doch eine kurze Pause einlegen. Mit Kai Dittmann, mit Sebastian Wessling und mit Andreas Renner.